Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer.
Einen wunderschönen guten Abend eigentlich.
Das ist immer noch Tag. Also ja. Du hast letztens angefangen mit Guten Morgen, das war nicht ganz so passend, aber
naja,
guten Tag,
doch.
Der es, Tag passt.
Ja. Es gibt Leute, die hören das morgens, schreiben uns das ja. Immer wenn sie zur Arbeit fahren.
Da müssten wir austauschbare Begrüßungen haben zum Individualisieren der Zuhörer.
Das ist vielleicht ein Zukunftsthema.
Alles klar. Ja, also Sie merken, wir sind schon wieder voll dabei. Blödeln hier lustig vor uns rum.
Wir sind nicht voll.
Nein?
Nee.
Gut. Na, also wir sind auf jeden Fall lustig drauf.
Gut.
Bist du damit einverstanden?
Gut.
Ich habe einen Konsens gefunden. Wunderbar. Also, wir haben dieses Mal wieder mal ein ganz, ganz, ganz schweres Thema. Und zwar ja. Professor Dr. Rainer Blatt von der Universität in Innsbruck versucht uns beizubringen, zu helfen, zu verstehen, wie denn Quantenbits funktionieren, wie eine Quantenkryptographie überhaupt funktionieren kann. Und ich glaube, bei Wolfgang Back hat er wahrscheinlich seine Mühe.
Sag mal, ich wollte die Frage nicht stellen, dass der Professor da irgendwo dabei war, sondern was hat denn Quanten eigentlich mit Füßen zu tun?
Also ein Quant ist ja nun irgendein unteilbares Teil, egal ob Energie oder Materie oder was auch immer.
Aber man sagt, das sind also Quanten.
Aber ich glaube, es kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie viel oder eine Menge.
Wie hat denn wie viel mit Füßen zu tun?
Ja, wie viele Füße hast du denn?
Ach so. Zwei.
Entschuldigung.
Also ja, das war keine gute Antwort. Also da muss ich weiter forschen.
Dann forsch mal weiter, ja. Also, wir sprechen nicht von diesen Quanten, sondern von ganz anderen und es wird interessant. Aber wir haben noch andere Themen und zwar kommt zu uns auch noch der Professor Pohl.
Den hatten wir schon öfter in einem alten Computerclub und immer wenn es da auch zur Datensicherheit ging und so, dann haben wir ihn geholt. Der kommt von St. Augustin, von der Fachhochschule und heute wird er uns was erzählen als GI. Mitglied, also Gesellschaft für Informatik Mitglied, über die Datenüberwachung und dass wir da sehr, sehr aufpassen müssen, was eigentlich von uns alles so erhoben wird.
Wireless USB, das ist eigentlich fertig von der Technologie her und es läuft auch schon in einigen Notebooks, aber hier bei uns hängt es noch an Frequenzen und Vergaben und ähnlichen Sachen. Wir wollen uns mal ein bisschen damit beschäftigen, was ist denn das eigentlich und wo arbeitet das und wie arbeitet das und was kommen für Probleme auf uns zu.
Jetzt geht's aber hinein in die Quantenphysik mit Professor Blatt aus Innsbruck.
Quantentechnik ist ein Thema, das in der letzten Zeit immer öfter in der Presse zu lesen ist. Da gibt es abenteuerliche Dinge, was da alles passieren kann. Da gibt es Teleportationen von Quanten. Da gibt es Leute, die haben Quantencomputer entwickelt und können in Bruchteilen von Sekunden die wichtigsten Schlüssel entschlüsseln, für die unsere herkömmlichen Computer mehr Zeit benötigen, als das Universum existiert. Und wenn man sich das alles so anhört, könnte man meinen, das sei nun eine wahnsinnige Welt, die da schon existiert. Dass es gar nicht so weit ist, aber dennoch wahnsinnige Erfolge in der Forschung und Entwicklung da sind, das möchte ich ganz gern hören von jemandem, der eine sehr hohe Auszeichnung erhalten hat. Professor Dr. Rainer Blatt hat den Erwin-Schrödinger-Preis vergangenes Jahr im Oktober erhalten. Er ist Vorstand des Instituts für Experimentalphysik der Universität Innsbruck und geschäftsführender Direktor des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Jetzt muss ich Luft holen.
Das liest du aber ab, ne?
Das habe ich abgelesen, ja. Ja, und dieser Professor Dr. Rainer Blatt ist jetzt bei uns in der Leitung. Einen schönen guten Tag.
Grüße Gott.
Ja, ich habe so einen kleinen Vorspruch da gemacht. Sie sind ja nun in der letzten Zeit immer wieder aufgefallen, sehr, sehr positiv aufgefallen. Sie haben 2004 das erste Mal weltweit die Teleportation eines Quantenbits demonstriert. Wie funktioniert denn so eine Teleportation? Da müssen wir doch mal weggehen von dieser Enterprise-Geschichte.
Ja, zunächst einmal muss man schon vorher sagen, die erste Teleportation mit sogenannten Photonen, also Lichtteilchen oder Lichtwellen, die wurde bereits von Anton Zeilinger damals auch hier in Innsbruck gemacht und ist in der Zwischenzeit natürlich von vielen anderen nachgemacht worden. Im Jahr 2004 gelang uns auch gleichzeitig mit einer amerikanischen Gruppe zum ersten Mal tatsächlich ein sogenanntes Quantenbit in Materie, also in Atomen, zu teleportieren. Das ist der entscheidende Durchbruch, der dann noch zur Entwicklung von vielen Quantentechnologien führen wird.
Was heißt denn das eigentlich, Teleportation? Ihrem Sinne, verschwindet das irgendwo, wie wir es aus der Science Fiction kennen, und taucht woanders auf? Eher nicht, oder?
Ich wollte gerade an dieser Stelle einsetzen. Es ist zum Stichwort Teleportation. Das Teleportation kennen wir typischerweise aus Star Trek, Raumschiff Enterprise. Und das wurde im Jahr 1993 von Charlie Bennett, von IBM und verschiedenen Kollegen verwendet, um das darzustellen, was man damit meint, um Nachrichten zu übertragen. Lassen Sie mich ein klein wenig ausholen. Es geht dabei, in Nachrichten zu übertragen, die eine Quantennatur haben. Jetzt müssen wir verstehen, was Quantennatur denn heißt. Wenn wir Nachrichten versenden oder Nachrichten bearbeiten, dann geht das normalerweise mit Nullen und Einsen zu, also eine Schalterstellung 0, Schalter unten, Schalterstellung 1, Schalter oben. Und so lassen sich also viele Nachrichten in ihre kleinsten Einheiten, die Bits, zerlegen. Die Quantennatur ist ein klein wenig anders. Die Quantennatur kennen wir als die Natur und das Verhalten von kleinsten Einheiten. Das können Atome sein, Elementarteilchen, das können kleinste Energiepakete, die sogenannten Photonen sein und so weiter. Was als einziges der Zuhörer wirklich wissen muss, was die Quantennatur von der normalen Welt, wie wir sie mit dem Auge und Ohren kennen, unterscheidet, ist, dass eine Quantenwelt sich anders verhält, wenn sie beobachtet wird. Das klingt komisch, heißt aber Folgendes. Nehmen wir mal an, wir haben ein Atom und wir wollen wissen, an welchem Ort das Atom ist. Dann müssen wir zum Beispiel einen Lichtstrahl drauf lenken mit vielen Lichtteilchen und die werden gestreut vom Atom und aus der Reflexion können wir dann sehen, wo das Atom zum Beispiel sich befindet. Aber weil das Atom so klein ist, ist eben ein Quantum an Materie, erleidet das einen Rückstoß. Das heißt, es bewegt sich in dem Moment von der Stelle, wenn auch nur ein einziges Lichtteilchen auftrifft. Und dadurch weiß ich eigentlich nicht mehr, wo das Atom war, wenn ich es beobachtet habe. Kurz heißt das, wenn ich eine Quanteneigenschaft beobachte, dann zerstöre ich genau diese Eigenschaft. Und das ist seltsam, weil uns das in der normalen Welt nicht vorkommt. Genauso ist das mit einem Quantenbit. Was ist das nun? Nun, wir haben eben gesagt, ein Bit ist die Situation, Sie haben eine 0 und eine 1, also einen Schalter unten und oben. Wenn ich aber einen Quantenbit habe, dann muss ich das ja mit einem Atom oder mit einem Lichtteilchen oder mit einem Elektron oder irgendwie realisieren. Wenn ich jetzt aber messen will, ja, liebes Teilchen, bist du 1 oder bist du 0, dann weiß ich, nachdem ich es beobachtet habe, habe ich ja eigentlich genau die Information zerstört. Und genau das ist der Punkt. Die Frage ist, wie kann man denn da jetzt überhaupt Informationsverarbeitung machen? Wir müssen also in der Quantenwelt mit einem Zustand leben, von dem wir eigentlich gar nicht genau wissen, wie er ist, wenn wir ihn nicht gemessen haben. Wenn wir ihn gemessen haben, wissen wir ganz genau, das Atom war dort oder der Zustand war 0 oder 1, aber bevor ich es gemessen habe, weiß ich nicht. Und dieses Nichtwissen, das bezeichnen die Physiker in der Regel als einen sogenannten Überlagerungszustand. Dieser Überlagerungszustand, den kennt man von Wellen. Und diese Wellen, wenn sie so überlagert sind, das sind verschiedene einzelne Teilwellen, die dann eine schöne Wasserwelle machen, eine Seilwelle machen und so weiter, die bewegen sich ganz anders als Teilchen. Und die können interferieren, man kann Interferenzerscheinungen sehen, also zum Beispiel bunte Farben erzeugen durch Seifenblasen und solche Dinge, die man mit Teilchen nicht sehen würde.
Okay. Sie haben gemerkt, dass hier absolute Ruhe ist, dass hier keiner eingreift in das Gespräch. Richtig, ich möchte mal das Wort Heureka hier reinbringen, denn so wie Sie das erklärt haben, hat es mir noch nie einer erklärt.
Wir brauchen gar nicht zu fragen.
Denn ich war schon mal auf einer Ausstellung in Düsseldorf gewesen und in Düsseldorf zeigte man uns Quantenkryptographie. Ja. Da habe ich verstanden davon, dass wenn einer sich irgendwo da reinmischt, dass das Quantum dann weg ist. Nicht mehr das ist, was es vorher war.
So ist es halt.
Das haben Sie eben sehr gut erklärt. Ja. Damals habe ich das überhaupt nicht verstanden.
Ja, das ist letzten Endes, muss man versuchen, die Sache in einfachen Worten darzustellen. So beobachten wir die Dinge. Warum allerdings, das wäre die nächste Frage, die mir viele Zuhörer dann vielleicht stellen werden. Ja, warum ist denn die Welt so? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir wissen nur als Physiker, dass die Welt sich so verhält. Und was wir nun tun, wir nehmen dieses Verhalten ernst und wollen damit ingenieurmäßig tatsächlich jetzt Computer Nachrichtenübertragungsstrecken, kryptografische Strecken zusammenstellen.
Ja, lassen Sie mich da mal gerade einhaken. Computer, da wollen wir auch noch ein Gespräch mit Ihnen darüber führen. Aber zuerst mal, das haben Sie hier eben schon eingeworfen und Wolfgang Back auch, Quantenkryptografie.
Richtig.
Das ist ja nun im Grunde genommen das, was Sie angedeutet haben. Man überträgt Informationen, Quantenbits. Und wenn jemand jetzt dieses Bit auf der Übertragungsstrecke beobachtet, verliert es seine Eigenschaft und der Empfänger bekommt nichts mehr. Der merkt also, er wird beobachtet. Ist das eigentlich die wirkliche Kryptographie, die man auf dieser Quantenbasis ja, herstellen kann?
Im Prinzip läuft es genauso. Nur wenn man jetzt jedes Mal die gesamte Information, die man hat, kryptografisch in Quanteninformation verschlüsseln wollte, wäre die Nachrichtenübertragung relativ langsam. Was man also da stattdessen macht, ist man folgendes, man erzeugt einen sogenannten Quantenschlüssel. Und dieser Schlüssel wird sehr häufig erneuert. Und wenn der Schlüssel geknackt wird, also indem jemand anders abhört, nehmen wir an, wir wollen eine Nachrichtübertragung von A nach B machen und dazwischen klimmt sich jetzt irgendjemand hinein und versucht die Nachricht abzuhören, dann verändert er natürlich in diesem Sinne genau diesen Schlüssel und damit wird die Nachrichtenübertragung witzlos, man erkennt das.
Aber die findet dann auch nicht statt, die Nachrichtenübertragung?
Die Nachrichtenübertragung findet statt, aber was auf der anderen Seite ankommt, ist Rauschen. Das ist also, es kommt nicht mehr die Information an. Zumindest wird die Fehlerrate größer. Man kann das mit verschiedenen Tricks dann mit wenigen Fehlern machen und so weiter. Aber das sind Details. Letzten Endes, das Entscheidende ist, wann immer man einen Quantenzustand beobachtet, das in der Physik nennt man ihn Messen, dann wird er zerstört, weil einfach auf der Ebene der kleinsten Teilchen der Quanten jede Messung das Teilchen ändert. Das ist das Einzige, was die Quantenphysik von der klassischen Physik unterscheidet.
Man muss wahrscheinlich doch Professor sein, um so etwas so erklären zu können. Vielen Dank erstmal für die Erklärung, wieso man Kryptographie mit Quanten machen kann.
Ja, ganz herzlichen Dank dafür und einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
Danke Ihnen.
Danke. Ich war heute Morgen richtig überrascht, als die Tür aufging und Professor Pohl hier zu uns als Gesprächspartner reinkam. Er kommt nämlich heute von der GI und früher haben wir Sendungen gemacht. Da waren Sie und sind es heute noch Professor an der Fachhochschule in St. Augustin. Heute wollen wir ein bisschen darüber reden, was passiert da eigentlich in der Gesellschaft. Denn ein Memorandum zur Überwachung und zur Identifizierung, was von der GI, von der Gesellschaft für Informatik herausgegeben wurde, ist das nötig, dass man davor warnt? Herr Professor Pohl.
Das ist ganz dringend notwendig. An der Hochschule beschäftigen wir uns mit Informationssicherheit, entwickeln Sicherheitsmaßnahmen und sehen immer wieder, dass Computer nicht hundertprozentig abgesichert werden können, was wir uns alle erhoffen, aber sie sind einfach nicht sicher.
Und dabei geht es nicht nur um Viren, ne? Sondern es geht um alles Mögliche mittlerweile.
Es geht inzwischen um Angriffe, die wir untersuchen, die generell nicht bekannt sind in der Öffentlichkeit und natürlich massiv missbraucht werden können. Und wir erarbeiten mit den Studierenden Gegenmaßnahmen, was ausgesprochen schwierig ist angesichts dieser Materie.
Welche Angriffe können das sein? Software, Hardware, dass jemand ein Passwort direkt am Rechner knackt oder wie muss ich das verstehen?
Das Stichwort ist Zero-Day-Exploit. Die Hersteller von Software sind ja dazu übergegangen, in regelmäßigen Abständen Korrekturen, Fehler zu beseitigen, Korrekturen zu verschicken. Und mit dieser Fehlerkorrektur veröffentlichen sie gleichzeitig die Sicherheitslücke im Programm. Und ich sag mal, Täter oder Kriminelle oder Wirtschaftsspione oder wer auch immer, Geheimdienste, nutzen diese Information Sicherheitslücke und dringen in Computer ein. Das geht natürlich nicht lange, weil jedenfalls nur so lange, bis jemand die Fehlerkorrektur, den Patch eingefahren hat. Manche tun das aber nicht, ne? Insbesondere private. Also man kann nur dringend raten, solche Patches unverzüglich einzufahren. Was für Unternehmen...
Jeden Tag eigentlich updaten oder ständig, wenn der Computer ins Netz hineingeht, sofort updaten?
Sofort, ja, vorher noch, bevor Sie ins Netz gehen, lieber noch das Update einfahren, wenn das möglich ist. Das ist nie im Privatmann vielleicht möglich. Ich habe nicht so sehr viele Programme auf dem Rechner. Aber in einem Unternehmen fällt das schon schwer. Ein Unternehmen muss notwendig den Patch erstmal prüfen, testen, ob er in seine Anwendungsumgebung passt. Er hat sehr viele Anwendungsprogramme, auch selbstgestrickte womöglich. und der passt nicht. Dann muss er passend gemacht werden. Dieses Testen alleine dauert 3, 5 Tage, eine Woche. Und in der Zeit sind die Rechner des Unternehmens weitgehend offen für Angriffe, die auf dieser Sicherheitslücke basieren.
Was kann man tun? Was empfehlen Sie?
Ist da eigentlich auch der Bundestrojaner dabei? Oder kommt er noch?
Ja. Ich denke, das geht in diese Richtung.
Aha, gut. Also Sie sagen schneller sein. Das heißt, wenn ich also jetzt einen solchen Patch Day habe und es kommt ein Update für irgendein Programm oder ein Programmpaket und ich muss das erstmal testen, aber gleichzeitig hat der Hersteller des Programms ja gesagt, pass mal auf, Kinder, hier ist eine Lücke. Die ganze Welt weiß, also da ist eine Lücke. Richtig. Und ich spiele aber das Update noch nicht ein, weil ich es erstmal testen muss. Was geschieht denn in der Zwischenzeit?
Da kann man was machen.
In der Zwischenzeit kommen die Angriffe. Es gibt Statistiken, dass die Angriffe gegen solche Sicherheitslücken in der Woche und insbesondere am darauffolgenden Wochenende überproportional zunehmen.
Ist es nicht verantwortungslos von den Softwareherstellern, gleichzeitig diese Lücken zu veröffentlichen, wenn sie den Patch da ins Netz stellen zum Download? Oder müssten die nicht 1, 2 Wochen mindestens mal warten, bevor sie erklären, wo sind denn die Lücken, weswegen schicken wir denn da ein Update?
Wenn Sie den Patch kennen, kennen Sie die Lücke. Den Patch können Sie analysieren, was macht er. Und angreifen tun ja keine Dilettanten, sondern schon Spezialisten. Und die entwickeln ein Angriffsprogramm, das also diese Sicherheitslücke ausnutzt. Und
also dann wird diese Scanner sind dann plötzlich die Informanten für die Lücken im System. Also es wird auseinandergenommen, dieses Patch, und dann weiß man, da ist ja ein Loch, und dann kann man da rein.
Ja.
Also es ist eigentlich so eine Umkehrung, das, was Sie eigentlich machen sollen, indem Sie die Lücken schließen, machen Sie die Lücken bekannt.
Naja, der Patch wird veröffentlicht und den Patch können Sie analysieren, daraus können Sie auf die Lücke schließen. Das Programm testen, ist das eine Lücke und dann ein Angriffsprogramm. So, und damit sind Sie erfolgreich bei allen denjenigen, die noch nicht gepatcht haben.
Ja, nun sind das 7 Punkte, die die GI herausgegeben hat, jetzt zusammengefasst. Also in Wirklichkeit sind das, glaube ich, 14 Seiten oder sowas. Können Sie da mal ein bisschen was zusammenfassen? Auf was muss man achten und was muss passieren?
Also erstmal, Computer sind unsicher, das vergessen wir alle immer wieder. Und zum Zweiten, es werden sehr viele Daten gesammelt, ohne dass man unmittelbar erkennt, warum sie gesammelt werden und mit welchem Ziel und mit welchem Zweck. Also unsere Gesundheitsdaten werden gesammelt, inklusive Biometriedaten, Genomdaten. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, wird es erstmal im Krankenhaus zwangsuntersucht. Die Daten werden gespeichert. Das heißt, ohne dass wir es wissen, sind im Krankenhaus und demnächst im Internet, weil die Daten ja verknüpft werden, Daten über uns vorhanden, Erbkrankheiten etc. Im Verkehr, Mauterfassung, jeder Pkw-Fahrer auch, der unter einer solchen Brücke durchfährt, wird fotografiert, nach wie vor, ohne Anlass, ohne Zweck, werden gelöscht irgendwann natürlich. Ja. Nummernschilder werden analysiert, es gibt die einheitliche Steuernummer, es gibt die Jobcard, es gibt die Kreditkarten, es gibt die Einkaufskarten bei den Unternehmen, es gibt die Bibliotheken, wir werden überwacht im Festnetz mit dem Handy, unsere E-Mails werden verfolgt, beim Surfen werden wir überwacht.
Fotografiert, wir werden gefilmt.
Videoüberwachung in den Geschäften, zum Teil ohne, dass wir ausdrücklich in der Umkleidekabine darauf hingewiesen werden. Das findet meine Frau ganz unangenehm. Sie wird gefilmt und weiß es nicht.
Auch unglaublich.
Ich finde das eine Schweinerei, ganz deutlich. Ja.
Sie ist eine ganz normale Bürgerin, keiner wird ihr was vorwerfen, sie wird da videoüberwacht, ohne dass es ihr, wenn da ein Schild wäre, wäre das okay. Also wir vergessen auch immer, wie umfangreich wir überwacht werden, wie wir identifiziert werden, unser Bankkonto kann abgefragt werden, ohne dass ein Richter, das ist das Entscheidende, ohne dass ein Richter sagt, das Bankkonto vom Pol muss jetzt überwacht werden und nachgeguckt werden, was hat er denn für Verbindungen, wie viel Aktien kauft er oder eben gerade nicht jetzt. Ja.
Und da kann man eigentlich nichts dagegen machen, sondern man muss wissen, dass das alles aufgezeichnet wird. Und kann man was machen?
Also man kann sich natürlich entsprechend verhalten. Man muss sagen, also meine Frau geht dann in ein anderes Geschäft, wenn sie den Eindruck hat, hier wird könnte sie videoüberwacht werden. Ist ja einfach unangenehm. Ja. Mhm. Das Memorandum wendet sich an den ganz normalen, unverdächtigen Bürger. Also es geht nicht darum, Kriminelle, da gelten andere Regeln, die kann man und muss man und sollte natürlich auch anders behandeln. Es wendet sich an den Bürger und soll ihm klar machen, wie umfangreich er überwacht wird und überwacht werden kann, ohne dass er es ausdrücklich erkennt. Wir wollen das verdeutlichen. So, er kann ein bisschen dagegen vorgehen, wenn er bestimmte Karten nicht einsetzt.
Ich glaube, Herr Professor Pohl, wir müssen das Gespräch nochmal weiterführen irgendwann. Und wenn wir jetzt Fernsehen hätten, was wir damals mal hatten, da hätten Sie gesehen, also nach dem Bundesrojaner fragte, dass er den Kopf geschüttelt hat. Wir wollen gar nicht weiter darauf eingehen. Vielen Dank, dass Sie hier waren und vielleicht demnächst wieder.
Okay, schönen Dank, Herr Back. Schönen Dank, Herr Rudolph.
Wir hatten uns ein Thema vorgenommen, nachdem wir so vieles gelesen haben an neuen News. Neue News ist auch ein schönes Wort.
Ja, toll.
Und dabei kam heraus, wir müssten mal was über Wireless USB machen. Also über Bluetooth haben wir schon was gemacht und über WLAN haben wir schon was gemacht. Jetzt kommt was Neues, Funkendes auf uns zu. Und ich könnte mir vorstellen, bei meinen 5 USB-Platten, die bei mir am Schreibtisch herumstehen, wegen der vielen Musik, wäre es schön, wenn aus dem Rechner kein Kabel mehr zu den einzelnen Platten führen würde. Nur noch das Netzkabel, meinetwegen. Mhm. Das würde viel, viel Ärger auf dem Schreibtisch ersparen. Das heißt, wäre schön, wenn wir Wireless USB hätten, wo der Rechner ein Modul drin hat und kann mit diesen Platten dann funken und kann die Informationen einholen.
Wie weit stehen die Platten vom Rechner entfernt?
Die stehen etwa 40, 50 Zentimeter
entfernt. Na ja, gut, das geht. Also Wireless USB ist ja so definiert, Übertragungsgeschwindigkeit 480 Megabit pro Sekunde.
Wie das USB 2?
Ja, genau, für eine Reichweite von 3 Metern. Mhm. Oder 110 Megabit pro Sekunde für eine Reichweite von 10 Metern. Mhm. Mittlerweile gibt es aber Chiphersteller, die davon abweichen und die sagen, 480 Megabit schaffen wir auch schon auf 9 Meter. Und es gibt andere, die das Wireless USB schon wieder vergewaltigen und sagen, wir schaffen auch 880 Megabit auf einer Entfernung von 40 Meter. Das denkt man sich für einen Monitor, damit der nicht mehr mit diesem dicken Wurstkabel da angeschlossen werden muss. Das heißt also, hier weicht der Standard wieder auf. Wir werden also schon ein wunderschönes Chaos erleben, wie das eben oft so ist. Aber recht hast du, wenn man weniger Kabel braucht, macht es natürlich Spaß. Aber, wir müssen da
Okay, aber lass mich mal erzählen, was ich so erlebt habe. Ich habe also da eine sichere Adresse angerufen. Das ist D-Link. Bei denen erfährt man immer alles, was da so neu in puncto Funk so passiert. Und die haben mir jetzt ein offizielles Statement geschickt. Das zeigt, wie aktuell wir sind mit unserer Sendung. Wir sind nämlich schneller als die Polizei erlaubt. Und die schreiben mir, dass der Wireless USB-Adapter DUB12 10, also haben sie schon einen, und der Wireless Hub DUB2240, also haben sie schon einen, werden zunächst ausschließlich in USA eingeführt. In Europa sind derzeit noch zahlreiche Regularien hinsichtlich der Frequenzrichtlinie zu klären, sodass wir mit einer Einführung von Wireless USB hier in Deutschland frühestens Anfang 2008 rechnen.
Gut.
Das sind die Amerikaner, die setzen sich zusammen, machen ein Meeting und sagen, wir machen das mit der und der Frequenz und die Welt gehorcht uns ja. Und dann kommen die Geräte hierher und dann stellt man fest, nee, geht ja gar nicht.
Ja, mal ganz langsam. Also, Wireless USB ist definiert für den Frequenzbereich 3,1 Gigahertz bis 10,6 Gigahertz.
Und der ist nicht frei bei uns.
Stimmt ja nicht. In diesem Bereich, da arbeiten zwar so einige Sachen, es ist einiges frei, aber es sind auch Radar und militärische Sachen da drin. Dieser Bereich ist aufgeteilt in 5 Bandgruppen. Ja. Jede dieser Bandgruppen ist aufgeteilt in 3 Bänder, a 528 Megahertz. Nur die letzte Bandgruppe, die ist nur in 2 Bänder aufgeteilt. Und das erste, was jetzt auf den Markt gekommen ist, die arbeiten im Frequenzbereich von 3,168 Gigahertz bis 4,488 Gigahertz.
Und das ist nicht frei?
Das ist bei uns in Europa nicht zugelassen. Aha. Wir werden also in Europa einen anderen Bereich bekommen, das hat die EU eigentlich schon festgelegt, und zwar von 6 Gigahertz bis 8,5 Gigahertz. Der wird in Europa freigegeben. Und da diese Sachen, die jetzt im Moment so langsam aus den USA herüberschwappen, bei uns nicht freigegeben sind und nie freigegeben werden, ist die Frage, macht es denn Sinn, überhaupt so etwas schon zu kaufen? Denn wir können davon ausgehen,
es wird sich ändern.
Ne? Es wird hier funktionieren, weil die Wellen sich hier genauso ausbreiten wie in den USA, ist ganz klar. Ja. Aber erstens, es ist nicht erlaubt. Es könnte sein, dass man damit andere stört. Es könnte sein, dass man selbst gestört wird. Und wenn man auffällt, dann ist das unerlaubte Betreiben von irgendwelchen Sender oder sowas.
Das ist ja schon wieder sowas wie die ersten Drahtlostelefone, die aus USA kamen. Die waren ja auch nicht erlaubt bei uns. Und man hat sich strafbar gemacht. Mhm. Aber D-Link findet weiter. Übergreifend betrachtet erleben wir derzeit einen deutlichen Trend zu drahtlosen Technologien im Netzwerkumfeld.
Ja gut, das ist ja nun ganz klar. Das haben wir schon vor 10 Jahren gesagt. Alles wird drahtlos. Dahin geht es ja nun letztendlich. Und wenn ich mir überlege, wie gering mittlerweile die Sendeleistung ist und wie sicher die Übertragung ist, dann muss ich sagen, der Weg ist vorgezeichnet. Irgendwann werden wir per Funk genauso effizient, energieeffizient unsere Daten übertragen wie über ein festes Kabel.
Mhm. Aber wenn ich glaube, wenn wir Wellen sehen könnten, dann würden wir nicht viel sehen. Das wäre wahrscheinlich alles schwarz.
Nee, also, dann müsste ich tasten, aber vielleicht käme mir deine Stimme noch bekannt vor. Die Modulationsverfahren, die man da einsetzt, die sind ja nun auch in den letzten Jahren in eine Entwicklung getreten. Diese OFDM wird ja für viele Sachen, für Bluetooth, für DVB,
WLAN
und sonst was, WLAN und so weiter eingesetzt. Wenn man sich das überlegt, eigentlich sind es ja 8000 Frequenzpaare. Das heißt, wir haben nicht mehr wie früher oder wie bei Funkgeräten einen einzigen Träger, sondern wir haben tausende von Unterträgern. Und darauf wird das Signal aufgeteilt. Und das wird sehr sicher aufgeteilt, weil es länger übertragen wird. Bei einer geringen Bandbreite, weil jeder eine ganz geringe Bandbreite hat. So, und damit kann man auch auf der gleichen Frequenz mit diesem Verfahren unterschiedliche Signale, unterschiedliche Informationen übertragen mit unterschiedlichen Sendern. Also es hat sich ganz schön etwas getan in der Physik. Man kann es auch nur noch rechnen, man kann es auch nur noch statistisch machen. Selbst der Empfang macht man über Statistik und dennoch am Ende kommt was raus und das ist das, was mich immer wieder erstaunt dabei.
Ja. Eigentlich wollten wir am 16. August mit einer Fernsehsendung brillieren. Es ist eigentlich dazwischen gekommen, weil auch NRW-TV noch nicht am Abend sendet und uns ein Sendeplatz von 22 Uhr bis 23 Uhr sehr genehm wäre. Deshalb lassen wir die Sendung jetzt erstmal wieder ausfallen und machen aber am 16., das kommt uns jetzt wieder zu Pass, eine Fernsehsendung, die für den 30.8. vorgesehen ist. Denn am 30.8. sind wir schon morgens um 9 Uhr unterwegs nach Berlin zur Funkausstellung. Und diese Fernsehsendung wird anders sein als die letzte Fernsehsendung. Wir werden es mal probieren mit ein bisschen mehr Bilder und mit schönen Gesprächen in der Sendung.
Und du bringst auch wieder Spielzeuge mit.
Ja, das hoffe ich sogar. Mhm. Ne? Und hoffentlich schauen da wieder viele Leute rein. Bei der letzten Umfrage hatten wir etwa 4000 Klicks gehabt. Das heißt, Leute haben sich eingeklickt. Und das müssen dann ja viel mehr gewesen sein. Wir wissen das ja, dass nicht alle,
die Sendung bewertet haben.
Ja, die Sendung bewertet haben. 1,7 haben wir gekriegt. Bei der nächsten Sendung hätte ich gerne 1,0. Na, mal gucken, was daraus wird. So,
naja,
dann geht der Daumen hoch.
Ja,
oder was?
Das war jetzt schon alles. Jetzt müssen wir uns so bedanken, dass die Zuhörer ausgehalten haben, dass sie zugehört haben.
Ja, nicht vom Sofa gefallen sind. Und dann, da geht der Daumen hoch.
Und dann
EBIP. Und ein EBIP.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.